wie kann ich das, was quasi gerade aktuell gemacht wird, auch nach außen bringen? Es ist ja leider immer wieder ein Problem, dass so ein Vertrauen in die Wissenschaft, dass dann so große Gräben entstehen. Wo ist das Verständnis? Was wird da letztendlich überhaupt gemacht? Und das ist meiner Meinung nach eine beidseitige Arbeit. Ich kann nicht als Wissenschaftler erwarten, dass mir alle einfach nur glauben von vornherein, sondern ich finde, wir haben da auch in gewisser Weise eine Verantwortung, das Ganze auch zu kommunizieren und vielleicht auch außerhalb von unserem Fachjargon zu lernen, das anders aufzubereiten.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute Bioleaching bei seltenen Erden mit Debbie Schmidt.
Debbie Schmidt ist Absolventin des Masterstudiengangs Geowissenschaften. Für ihre Abschlussarbeit über alternative Methoden für den Abbau seltener Erden hat die gebürtige Brandenburgerin aus Fürstenwalde-Spree einen Preis erhalten.
Das ist der sogenannte Better World Award. Damit sollen Abschlussarbeiten, Master- oder Doktorarbeiten ausgezeichnet werden, die sich in irgendeiner Art und Weise für die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft einsetzen. Ich hatte gerade frisch verteidigt und habe mich beworben und bin tatsächlich genommen worden mit auch noch anderen fantastischen Kandidaten mit tollen Themen und habe tatsächlich doch am Ende die Jury überzeugen können mit meinem Thema.
Das Thema seltene Erden beschäftigt Debbie Schmidt schon seit ihrem Bachelorstudium. Der Begriff seltene Erden stammt aus dem 19. Jahrhundert und bezeichnet eine bestimmte Art komplexer Oxide.
Gemeint sind Metalle, die man zur Zeit ihrer Entdeckung als Erden bezeichnete. Das Vorkommen dieser Metalle in der Erdkruste ist gar nicht so rar. Jedoch liegen sie selten in so gebündelter Form vor, dass sich ihr Abbau mithilfe einer Mine lohnen würde.
Also, seltene Erden ist ein Begriff für eine Gruppe von insgesamt 15 Elementen. Wenn man das Periodensystem sich einfach mal angucken würde auf dem Foto, dann ist das die zweite Reihe von unten, die so ein bisschen einzeln steht. Die Elemente von Lanthan bis Lutetium. Da sind hin und wieder Elemente dabei, von denen hat man vielleicht schon mal gehört. Sowas wie Dysprosium oder Neodym vielleicht. Aus Neodymmagneten, das kennt man allgemein. Und die verwenden wir für extrem viele moderne Technologien. Also zum Beispiel Lanthan und Cer sind in vielen Energiesparlampen mit drin. Neodym kennen wir aus Starkmagneten, vor allem in Windkrafträdern oder auch in Elektromotorik. Unheimlich viele und unheimlich versatile Anwendungsmöglichkeiten für diese Elemente, die wir quasi tagtäglich in unseren Technologien benutzen, die aber auch leider kritisch sind in einer gewissen Art und Weise.
Seltene Erden werden aber auch als kritische Elemente bezeichnet. Das liegt zum einen daran, dass ihr Abbau extrem umweltschädlich ist, denn
seltene Erden sind immer an andere Materialien gebunden und müssen aufwendig extrahiert und aufbereitet werden. Zum anderen
werden über 90% sowohl vom Abbau als auch von der Extraktion und der Aufbereitung von seltenen Erden zurzeit durch China monopolisiert, finden in China statt. Es hat die größten Abbaugebiete und hat auch die Technologie dazu und die Prozesse, die weiter zu verarbeiten. Das war für lange Zeit nicht so ein richtiges Problem. 2008 sind dann aber auf einmal die Weltmarktpreise explodiert, weil es dann so eine kleine Streiterei zwischen China und Japan gab. Und seitdem ist das deutlich mehr ins Bewusstsein gerückt, dass seltene Erden in irgendeiner Art und Weise kritische Elemente sind. Wir bezeichnen sie heute als kritische Rohstoffe, weil der Weltmarkt natürlich sehr stark von den Schwankungen abhängig ist, von der Produktionskette in China, von den Marktpreisen. Und wir haben in westlichen Ländern dazu eigentlich keine Strukturen und keine Abbauverfahren, keine Prozesse. Es gibt nicht sehr viele Abbaugebiete, weil es auch einfach billiger ist, das aus China einzukaufen momentan. Aber natürlich, umso mehr Zeit vergeht, umso länger wird auch darüber nachgedacht, eventuell Alternativen zu finden und den seltenen Erdmarkt vielleicht anders zu erschließen.
Um seltene Erden gewinnen zu können, müssen die Gesteine, in denen sie vorkommen, zunächst zerkleinert werden, bevor die Erden extrahiert werden können.
Da seltene Erden nie ungebunden vorkommen, müssen sie im letzten der sehr energieaufwendigen Verarbeitungsschritte noch voneinander getrennt werden, was meist mit Hilfe von Säuren oder Laugen erfolgt.
Das macht es letztendlich sehr umweltschädlich. Obwohl wir es vielleicht für viele als grün bezeichnete Technologien benötigen, sind die Verfahren, mit denen wir in seltene Erden kommen, extrem umweltschädlich und energiefressend. Kommt auch noch erschwerend hinzu, dass es quasi keine Recyclingverfahren für seltene Erdprodukte gibt. Das heißt, selbst wenn wir dann unsere Starkmagneten haben oder wir haben unsere Leuchtstoffröhren, dann wird das danach nicht mehr weiterverwendet. Das heißt, unter 1% wird derzeit jährlich wiederverwendet, wiederverarbeitet. Das heißt, wir haben auch da keine Kreislaufwirtschaft in irgendeiner Art und Weise, keine Prozesskette. Das heißt, auch da würde es sich lohnen, mal tiefer reinzugucken.
Schon zu Beginn ihres Studiums hat Debbie Schmidt ein Konzept kennengelernt, das das Potenzial hat, eine ressourcenschonendere Gewinnung seltener Erden zu ermöglichen.
Gemeint ist das Bioleaching-Verfahren, bei welchem mithilfe von Mikroorganismen Metalle aus Gesteinen herausgelöst werden. In ihrer Masterarbeit hat Debbie Schmidt das Potenzial von Bioleaching zur Extraktion seltener Erden mit zwei verschiedenen Mikroorganismen getestet.
Da wurden zwei bestimmte Mikroorganismen rausgesucht. Zum einen eine Hefekultur, die nennt sich Jarovia lipolytica. Und der andere Organismus, das fand ich ziemlich cool, das wollte ich auch unbedingt machen, ist Kombucha. Das kennt man vielleicht, wenn man zu Hause gerne Tee trinkt. Die haben wir ausgewählt, weil es relativ, sagen wir, laborfreundliche Organismen sind. Das heißt, die sind nicht irgendwie giftig oder stark sporenbildend. Das heißt, man hat nicht viel Kontamination, wenn man erstmal in so einem Labor arbeitet. Es gibt auch Mikroorganismen, die vielleicht schädlicher für den Menschen wären. Das sind alles Sachen, die wollte ich unbedingt, wenn ich jetzt solche Versuche schon starte, von Anfang an rausstreichen. Weil wenn man schon versucht, Verfahren oder Möglichkeiten zu entwickeln, das industriell nutzbar zu machen, dann muss man auch daran denken, was wäre am letzten Ende praktikabel, was würde irgendjemand wollen, der dieses Verfahren benutzt. Da wäre ganz klar, die Mikroorganismen müssen einfach zu handhaben sein, die müssen einfach wachsen können und es muss billig sein und nicht gefährlich.
Die verwendeten Gesteinsproben für Debbie Schmidts Versuche stammen aus Lagerstätten seltener Erden in Norwegen und Schweden.
Und mussten von der Forscherin zunächst zerhackt und zu Pulver gemahlen werden.
Das hat erstmal schon bestimmt 1,5 Monate gedauert, bis diese 3 Gesteine wirklich so klein waren und ich genug Menge davon hatte. Dann bin ich mit meinen kleinen Tütchen, die ich dann in meinem Rucksack verstaut habe, nach Dresden gefahren, nach Dresden-Rossendorf. Da habe ich meine Experimente gemacht. Und dann haben wir 2 unterschiedliche Verfahren, sagen wir es mal, probiert. Kann man sich das einfach mal bildlich ein bisschen vorstellen. Bestimmt hat jeder noch das Wort Erlenmeyer-Kolben in irgendeiner Art und Weise im Kopf, dieses komische dreieckige Ding. Da füllt man dieses Probenpulver dann rein. Dann wird das Ganze biologisch gesagt autoklaviert. Das heißt, es wird versucht, sämtliche Mikroorganismen, die da vielleicht noch drauf sitzen könnten, wird das quasi, wenn man es sich vorstellen will, einmal komplett desinfiziert, das Ganze. Dann kommt da eine Nährflüssigkeit drauf, denn die Mikroorganismen, mit denen ich gearbeitet habe, das sind eben keine, die sich explizit von Gesteinen ernähren, sondern so ein Pilz wie Kombucha oder so ein Hefepilz. Die brauchen in irgendeiner Art und Weise organisches Material. Die brauchen sowas wie Zucker und Stickstoffquellen, von denen sie sich ernähren können, damit die auch tatsächlich wachsen und leben.
Im nächsten Schritt hat Debbie Schmidt mit 2 Ansätzen gearbeitet. Sie hat zunächst kleine, genau abgewogene Mengen des Hefepilzes und des Kombuchas den Gesteinsproben zusammen mit einer Nährflüssigkeit zugeführt, um die Mikroorganismen mit dem Gestein zusammenwachsen zu lassen.
Bei einem zweiten Ansatz haben wir die Mikroorganismen vorher gezüchtet. Das heißt, wir haben diese gleichen Kolben für Jarovia lipolytica gemacht, bloß ohne das Probenpulver und haben die einfach für eine Weile wachsen lassen. Die produziert zum Beispiel Zitronensäure und haben dann letztendlich diese Flüssigkeit, diese schon sehr an sogenannten Metaboliten angereicherte Flüssigkeit genommen und haben das dann zusammen mit dem Gestein zusammengesetzt. Das heißt, in dem einen Ansatz müssen die Mikroorganismen das mit dem Gestein zusammen produzieren. Im anderen gab es das schon und wir haben das zusammengekippt, um zu gucken, ob da vielleicht der Effekt anders ist. Das ist wichtig, um zu sehen, ob in den Gesteinen vielleicht auch irgendwas drin ist, was das Wachstum der Mikroorganismen hemmt. Auch das ist eine Sache, die natürlich passieren kann, wenn ich mir so ein Gestein da reinhaue und da sind ganz viele seltene Erden drin. Seltene Erden kommen auch öfters mal tatsächlich mit Uran und Thorium zusammen vor. Das ist auch ein größeres industrielles Problem, dass man sowas natürlich auch trennen muss, auch in einer Art und Weise umwelttechnisch, dass die Mikroorganismen sich da vielleicht gar nicht so wohlfühlen, da zu wachsen. Auch um das auszutesten, haben wir quasi diese 2 unterschiedlichen Ansätze gemacht.
Bei beiden Ansätzen wurden die Proben in einem Inkubator, einer Art Brutschrank für Mikroben, über einen Zeitraum von 19 Tagen bei 30 Grad Celsius leicht gerüttelt.
Die erhöhte Temperatur regt das Wachstum der Mikroorganismen an. Das Rütteln verhindert das Aneinanderkleben und Verklumpen der Probengemische.
Am Ende wurde das alles rausgenommen. So, dann habe ich meinen komischen Mix. Da ist dann jetzt so ein, sagen wir mal, braun gefärbtes Gemisch drin aus Mikroorganismen und Gestein und dieser komischen Flüssigkeit, die wir da vorher reingemacht haben. Da muss das Ganze erstmal getrennt werden. Das heißt, man packt das in eine Zentrifuge, wird das reingekippt und wird für 20 Minuten dann vor sich hin zentrifugiert. Und dann muss man das irgendwie trennen. Das heißt, man kippt die Flüssigkeit ab, in der hoffentlich, damals wussten wir das ja noch nicht, wir haben das erst im Nachhinein natürlich analysiert, in der hoffentlich die seltenen Erden drin sind. Und unten hat man dann sein Restgestein, mit dem hoffentlich auch was passiert ist. Und dann haben wir beides voneinander getrennt untersucht. Das heißt, einmal zu schauen, was hat sich im Gestein vielleicht verändert? Können wir da sowohl von der Mineralogie, also von dem, was da noch drin war, irgendwas Bestimmtes sehen? Und sind da jetzt weniger seltene Erden tatsächlich drin? Und wir haben die Flüssigkeit untersucht, um zu gucken, hat das denn geklappt? Haben wir seltene Erden in der Flüssigkeit? Weil das ist quasi der erste Schritt, den ich versucht habe anzugehen.
Das Ergebnis Ihrer Studie übertraf Debbie Schmidts Erwartungen bei weitem.
Das heißt, man sitzt da, packt dann dieses kleine Röhrchen, in dem hoffentlich von deinen 3 Millilitern Flüssigkeit, die du da drin hast, das misst du dann und guckst, wie viele seltene Erden sind da drin. Dann sieht man erstmal nur so komische Peaks, so komische Diagramme auf dem Computer. Dann berät man sich ganz viel mit den Leuten aus dem Labor, was das jetzt eigentlich letztendlich bedeutet. Die erklären einem das und dann kriegt man mit, dass man es im besten Falle geschafft hat, über 50% der seltenen Erden aus dem Gestein rauszukriegen. Wir haben mit meiner Zweitbetreuerin damals gesagt, alles, was so um die 10 oder über 10 ist, da freuen wir uns wirklich richtig dolle. Und 50% war toll. Also da haben wir wirklich ein bisschen gefeiert, dass das funktioniert hat. Da haben wir auch selber nicht mitgerechnet. Also am allerbesten hat es funktioniert mit den Gesteinen aus Norra Kärr. Das ist die Lagerstätte in Schweden. Mit einem speziellen Gesteinstyp, den wir vorher da benutzt haben. Und zwar mit den Ansätzen von der Hefekultur, Jarovia lipolytica, aber das, wo die schon vorgezüchtet wurde, das heißt, wo wir die Flüssigkeit draufgegeben haben, die sehr zitronensäurehaltig war, wo wir Mikroorganismen quasi haben schon vorher wachsen lassen.
Debbie Schmidt hat in ihrer Studie gezeigt, dass die Extraktion seltener Erden mithilfe von Bioleaching-Verfahren in praktikablen Mengen möglich ist. Größere Folgestudien müssten diese Ergebnisse nun mit anderen Parametern verifizieren.
Ihre Zukunft sieht Debbie Schmidt weiterhin in der Forschung. Für ihre Ergebnisse zum Bioleaching bei seltenen Erden wünscht sie sich, dass sie Ausgangspunkt für nachhaltigere Abbauprozesse werden.
Es gibt ganz explizit Traumvorstellungen und es gibt natürlich aber auch erstmal die groben Vorstellungen. Groben Vorstellungen wäre überhaupt die Entwicklung von Bioleaching-Verfahren für die Extraktion von seltenen Erden. In dem Fall würde sich das extrem gut vor allen Dingen für Abraum oder für geringhaltige Erze nutzen. Vielleicht einfach schon als Zusatz zu herkömmlichen Verfahren. Ich persönlich fände es natürlich total toll, wenn man es schaffen würde, über lange Sicht hinweg einen kompletten biologischen Prozesskette zu entwickeln. Wie realistisch das überhaupt ist, da würde ich mich jetzt doch eher zurückhalten wollen. Aber eine Sache, für die man die Verfahren auf jeden Fall verwenden könnte, wäre als Zusatz, wie man es momentan auch bei der Kupfergewinnung hat, einfach schon, um ein bisschen mehr Nachhaltigkeit und ein bisschen mehr für den ökologischen Fußabdruck der seltenen Erden zu tun.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.